Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Angela Kugel
und Jens-Peter Groth. Schön, dass Sie dabei sind.
Wir starten mit unserer kleinen Ingeborg-Bachmann-Reihe und einem weiteren Gedicht der österreichischen Schriftstellerin in die heutige Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen noch eine junge Therapierichtung vor, die koreanische Handtherapie. Die Hamelner Autorin Ulla Klein meldet sich nach längerer Pause zurück mit einer neuen Geschichte. Die Ferien haben begonnen, die Haupturlaubssaison ist in vollem Gange. Wir begeben uns zusammen mit Petra Majewski nach Vietnam und Laos. Auch unsere plattdütsche Geschichte behandelt ein Sommerthema, nämlich den Wespenstich. Und mit dem Soziologen und Journalisten Harald Welzer sprechen wir über sein aktuelles Buch »Das Haus der Gefühle«. Zu guter Letzt gehen wir noch dem Leuchten des Glühwürmchens auf den Grund. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Am 25. Juni wäre sie 100 Jahre alt geworden, die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Wir wollen mit einigen ihrer bekanntesten Gedichte an sie erinnern. Heute rezitiert Jürgen Schormann Reklame.
Wohin aber gehen wir? Ohne Sorge, sei ohne Sorge. Wenn es dunkel und wenn es kalt wird, sei ohne Sorge. Aber mit Musik, was sollen wir tun? Heiter und mit Musik. Und denken, heiter, angesichts eines Endes mit Musik. Und wohin tragen wir am besten unsere Fragen und den Schauer aller Jahre? In die Traumwäscherei. Ohne Sorge, sei ohne Sorge. Aber was geschieht am besten, wenn Totenstille eintritt?
Jürgen Schaumann las das Gedicht Reklame von der 1926 in Klagenfurt geborenen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Veröffentlicht wurde es 1956 in dem Gedichtband Anrufung des großen Bären.
Hallo lieber Zuhörer, möchtest du den Track? Erstmal gibt's ne Werbung und zack, der Spaß ist weg. Dingsbums repariert und Bums Dings tauscht aus. Die Werbung haut mal wieder den neuesten Spruch raus. Morgens 9:30 in Deutschland, du willst das Wochenende genießen. Stattdessen gibt's einen neuen Spot, probieren Sie diesen. Und dann nach der Powerriegel fürs Body Healing. Jetzt darfst du endlich ohne Werbung hinein ins Weekend Feeling. Werbung, kauf es jetzt und dank mir später. Werbung, wir machen dich zum Kaufrausch, Attentäter. Werbung, hier gibt's Rabatte satt. Werbung, da weiß man, was man hat. Werbung ist einfach gut, diese Werbung, sie ist einfach gut. Sie verleiht Flügel, drum kauf's ab, nur Mut. Werbung hat Rhythmus im Blut. Quadratisch, praktisch, rund und gut. Ich kaufe lieber Oldschool, ich will bleiben, wie ich bin. Oder wohnst du noch und lebst auch schon? Nichts ist unmöglich, bild dir deine Meinung. Und wenn du merkst, ich fühl mich wohl in meiner Haut, Wahnsinn, die Werbung hat dich nicht versaut. Ja, ja, ja. Werbung ist einfach gut, diese Werbung, sie ist einfach gut. Sie verleiht Flügel, drum kauf's ab, nur Mut. Werbung hat Rhythmus im Blut. Praktisch, rund und gut. Ah. Oh, 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 oh. Ich klick die Werbung weg, weil ich es mir wert bin. Nicht immer, aber immer öfter mach ich mein Ding. So schmeckt der Sommer werbefrei, so muss er sein. Weekend Feeling, nicht nur sauber, sondern rein. Scheiß auf die Werbung, kauft was ihr wollt, ihr Herren und Damen. Klick es weg, dafür steh ich mit meinem Namen. Werbung, kauf es jetzt und dank mir später. Werbung, wir machen dich zum Kaufrausch, Attentäter. Werbung, hier gibt's Rabatte satt. Werbung, da weiß man, was man hat. Werbung ist einfach gut, diese Werbung, sie ist einfach gut. Sie verleiht Flügel, drum kauf's, hab nur Mut. Werbung hat Rhythmus im Blut. Quadratisch, praktisch, rund und gut.
Sie ist noch eine verhältnismäßig junge Therapierichtung, die koreanische Handtherapie, zu der auch die Handakupunktur gehört. 1971 wurde sie von Dr. Tae Wo Yo begründet. In der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass die Lebensenergie in einem System von Kanälen, den sogenannten Meridianen, durch den Körper fließt. Darauf basiert auch die koreanische Handtherapie.
Die koreanische Handtherapie ist eine Therapieform aus der asiatischen Medizin, die eben nur die Hände behandelt. Das System beruht schon auf der traditionellen chinesischen Medizin, die es ja schon seit über 4000 Jahren gibt, ist aber in Korea weiterentwickelt worden zu einer Form, die auch in erster Linie mit Akupunktur arbeitet, eben wie gesagt nur an den Händen, aber auch Möglichkeiten hat, ohne Nadeln zu arbeiten. Für Menschen, die Nadeln nicht vertragen, die Angst vor Nadeln haben oder Kinder zum Beispiel, würde ich niemals mit Nadeln behandeln, die bekommen dann kleine Magnetplättchen geklebt. Und das ist so der Unterschied. Die chinesische Akupunktur behandelt ja den ganzen Körper, die koreanische Handakupunktur eben nur die Hand, aber über die Hand genauso den ganzen Körper.
Sagt die Hamelner Heilpraktikerin Astrid Sebastian. Die 14 Körpermeridiane sind als Mikrosystem auch auf der Hand vorhanden. Dadurch ist eine Akupunkturbehandlung an einer leicht zugänglichen Stelle möglich. Ein großer Vorteil findet Sebastian.
Bei der Körperakupunktur behandelt man erst die eine Seite des Körpers. Der Patient muss 30 oder 40 Minuten liegen, dann wird er umgedreht, dann wird die zweite Seite behandelt. Das dauert lange, auch vielen Patienten. Bei der Hand, die Hand ist leicht zugänglich, kann den ganzen Körper auf einmal behandeln und muss dann eben nur einmal die 30 oder 40 Minuten liegen. Also ganz praktisch. Außerdem sind die Nadeln, die man für die Hand benutzt, sehr viel kleiner als die Körpernadeln. Also Handnadeln sind weniger als 2 Zentimeter groß und werden ungefähr 1 bis 2 Millimeter tief in die Hand gesetzt. Ist also auch sehr viel schmerzärmer als die Körperakupunktur. Wenn man so eine große Akupunkturnadel in die Kniekehle gestochen bekommt, das tut schon weh. In der Hand tut es auch weh, aber wesentlich weniger.
Also eine echte Alternative für Menschen mit hohem Schmerzempfinden. Bei der koreanischen Handtherapie wird aber nicht ausschließlich mit Akupunktur gearbeitet.
Wenn es nicht geht, kann ich eben ausweichen auf die Magnetplättchen oder mit Moxibustion. Das kennt man ja vielleicht so ein bisschen aus der Geburtshilfe. Viele Hebammen arbeiten mit Moxibustion. Das sind so Beifußzigarren. Man arbeitet mit Hitze an Akupunkturpunkten. Das kann ich den Patienten mitgeben, wenn sie das möchten. Dann können sie das zu Hause einfach selber machen. Also diese Moxibustion, also die Hitzebehandlung, kann man gut erlernen. Dann gibt es einfach so ein Bild von einer Hand. Dann mache ich Kreuzchen, wo man dann Hitze draufbringen muss. Es gibt auch die Möglichkeit, Dauernadeln zu setzen, was dann die Behandlung nochmal verstärkt. Also wenn ich in der Praxis Nadeln gesetzt habe, jemand hat meinetwegen eine akute Blasenentzündung, dann gibt es vielleicht nochmal an dem Blasenpunkt eine Dauernadel gesetzt, die dann nochmal so 1-2 Tage nachwirken kann. Das tut nicht weh, das ist eine ganz winzige Nadel, die einfach mit so einem kleinen Pflasterchen eingeklebt wird.
Ihre Ausbildung absolvierte Astrid Sebastian bei Eva Lee in Aschaffenburg. In Deutschland ist die koreanische Handtherapie bisher noch wenig verbreitet.
Es gibt in Deutschland ein von Korea autorisiertes Institut für koreanische Handtherapie. Es gibt noch nicht viele Therapeuten, die das gründlich gelernt haben, also in einer mehrjährigen Ausbildung. Und so geben wir einfach das Wissen jetzt immer weiter und hoffen, dass sich die Therapieform auch in Deutschland ein bisschen verbreitet. Bisher ist es so, dass Handakupunkturtherapeuten natürlich in Korea sitzen. Da ist es sehr weit verbreitet, in Amerika auch. In Europa eher in Österreich als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es noch nicht viele Menschen, die das praktizieren.
Eine schnelle Hilfe bringt diese Therapieform bei akuten und chronischen Schmerzen.
Schmerzen ist ein sehr gutes Einsatzgebiet. Wenn jemand mit akuten Schmerzen kommt, dann werden eben die entsprechenden Bereiche an der Hand mit Nadeln versehen. Das muss man eventuell auch noch ein zweites oder ein drittes Mal machen, in einem ganz kurzen Abstand, und dann sollten die Schmerzen besser sein. Man kann auch alle anderen Erkrankungen, die es gibt, damit behandeln, also von Verdauungsbeschwerden auch ein sehr guter Einsatzbereich. Das merke ich oft, wenn ich Nadeln steche in die Bereiche, die eben für Darm und Verdauung zuständig sind, dass dann sofort der Darm anfängt zu rumpeln und sofort reagiert. Aber auch jede andere Erkrankung, vom Schnupfen, von der Nasennebenhöhlenentzündung oder Blasenentzündung, womit viele Frauen zu tun haben, kann alles behandelt werden oder zumindest unterstützend behandelt werden.
Astrid Sebastian praktiziert in Hameln. Neben der Homöopathie arbeitet die Heilpraktikerin mit der koreanischen Handtherapie. Und auch eine Art Handtherapie vollführt jetzt der 1962 im westfälischen Lünen geborene Sänger Max Rabe. Ich küsse Ihre Hand, Madame.
Madame, ich lieb Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt das alles? Mein Pech dabei ist, dass ach, Ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Blick gebietet mir, sei still. Doch träumen kann ich, was ich will. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träum, es wär ihr Mund. Ich bin ja sogar Land, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn Sie erst auf mich bauen, Madame, ja dann, Sie werden schauen, Madame. Küss ich statt Ihrer Hand, Madame, nur Ihren roten Mund. Es ist ja möglich, wenn's wieder Mai wird, dass dann Ihr Herzchen endlich wieder frei wird. Es gibt noch eine Lösung, um mich zu heilen, wenn Sie Ihr Herzchen ausnahmsweise teilen. Wenn erst mein Mund in Ihren fand, sag ich nicht mehr formell galant. Ich küss ihre Hand, Madame, und träum, es wär ihr Mond. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja, dann sie werden schauen, Madame, küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund.
Die Hamelner Autorin Ulla Klein ist aus ihrer gesundheitlich bedingten Pause in die Spätlese zurückgekehrt. Sie war in ihrer Abwesenheit keineswegs untätig und hat einige neue Geschichten mitgebracht. Heute hören wir 56 Fingerhüte.
Als ich nach längerem Fernbleiben, gesundheitsbedingt, wieder in meinem Garten stand, konnte ich sehen, dass ein großer Landschaftsgärtner die Gestaltung meines Gartens übernommen hatte. Die Natur. Die Wege und Beete waren von blühendem Salbei, Pfefferminze, Rosmarin, Zinnkraut und vielen anderen Kräutern aus der Apotheke der Natur gesäumt und überwuchert. Zwischen den Gehwegplatten blühten kleine gelbe Hornveilchen. Die langen Triebe der Heckenrose mit ihren zartrosa Blüten hatten an der Türklinke des Gartenpavillons Halt gefunden und wollten offensichtlich den ganzen Pavillon erobern. Der ehemals von einem Rasenmäher getrimmte Rasen ging mir bis zur Hüfte und bot gute Versteckmöglichkeiten für kleine Tiere wie Igel, Vogelküken und Kaninchen. Am Kompost hatten Ameisen einen Hügel zusammengetragen und einen Staat gebildet. Ich könnte noch seitenlang über die Umgestaltung meines Gartens berichten. Was mich besonders erstaunte, die enorme Menge von Fingerhüten. In dem Beet mit dem leichten Abhang hatten sich Fingerhüte angesiedelt. Beim Zählen hörte ich bei 56 Pflanzen dieses giftigen Gewächses auf. Der Anbau von Fingerhut ist im eigenen Garten in Deutschland grundsätzlich erlaubt. Allerdings ist er hochgiftig. Alle Pflanzenteile enthalten ein hochwirksames Herzgift. Bei einer Aufnahme in den Körper kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordern. Die einfache Berührung der Pflanze ist in der Regel nicht gefährlich, solange keine Pflanzenteile in den Mund gelangen. Man sollte sich nach dem Kontakt gründlich die Hände waschen. Der Fingerhut wird umgangssprachlich auch Fuchskraut, Fingerkraut, Waldglöckchen, unserer lieben Frau Handschuh und auch Totenglocke genannt. Sollte nun jemand nach meinem Bericht auf den Gedanken gekommen sein, er könnte einem unliebsamen Mitmenschen mit meinem Tee von meinen Fingerhüten das Totenglöckchen läuten lassen, so sei ihm versichert, die Pflanzen sind gezählt. Es sind genau 56 Stück. In den nächsten Tagen kommt ein Gärtner und bringt Ordnung in meinen Garten. Aber nur ganz behutsam und im Einklang mit der Natur. Die 56 Fingerhüte dürfen bleiben.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important,
c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dichtete der deutsche Schriftsteller Josef von Eichendorff. Reisen bildet, erweitert den Horizont, kann kulturell und kulinarisch bereichern und fördert obendrein den Stressabbau. Wir begeben uns heute mit der 67-jährigen Hamelnerin Petra Majewski auf eine Tour nach Ostasien.
Vietnam habe ich mir ausgesucht, weil es ein paar schöne Städte hat, also wie zum Beispiel Saigon oder auch Hanoi. Aber größeres Interesse hatte ich eigentlich an Laos, weil es noch so ein unberührtes und touristisches Land ist mit viel Natur. Das reizt mich mehr als wie so eine Großstadt, die ich auch temporär mag, aber letztendlich reizt mich so eine Landschaft mehr.
Mit dem Flieger ging es von Frankfurt nach Saigon. Dort wurde erst einmal das Mekong-Delta in Augenschein genommen.
Wir haben geplant, mit dem Bus nach Metu zu fahren. Das ist so der nächstgelegene größere Ort im Mekong-Delta. Und dann sind wir dort ein paar Tage geblieben und hatten so ein Homestay und haben dann so ein paar Erkundungstouren gemacht. Und dann kam uns die Idee, vor Ort mit dem Scooter, also dem Motorroller, eine größere Runde im Mekong-Delta zu bereisen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir uns Scooter geliehen und dann sind wir 6 Tage durchs Mekong-Delta gefahren. Also wunderschön, kann ich nur sagen. Es ist landschaftlich schön. Es macht wirklich Spaß. Und das ist für mich so der Reiz, durch das Land zu fahren und eigentlich den Menschen dort hautnah zu begegnen. Und man sieht, wie sie dort leben. Also die leben ja wirklich sehr einfach. Also was man so sehen konnte, die sind ja alle offen, die Häuser, weil es ja auch sehr warm ist. Und die haben eigentlich ein, wenn man reinguckt, ein Wohnzimmer. Da steht ein kleiner Altar, so haben wir es so kennengelernt. Und dann haben die ein bisschen die Bestuhlung und dann haben die einen kleinen Schlafraum, eine Küche. Aber es ist alles sehr klein und sehr einfach. Und mit wenig Mobiliar und Ausstattung.
Das Mekong-Delta im Südwesten von Vietnam umschließt eine Fläche von ca. 39.000 Quadratkilometern. Gelebt wird dort fast ausschließlich von der Landwirtschaft, erzählt Majewski.
Die haben ihre Tiere, die meisten, da laufen die Hühner rum. Also sie versuchen auch immer was zu verkaufen. Und wenn es Kräuter aus dem Garten sind oder Gemüse aus dem Garten ist, die haben ja auch viel diese Märkte, die sieht man ja überall dort an den Straßen. Und die Frauen stehen auch viel an den Straßen, verkaufen das wahrscheinlich, was aus dem Garten geerntet worden ist. Und der Mekong-Delta bietet natürlich auch viel Fischfang an. Es werden Fische dort verkauft. Man darf sich aber jetzt nicht vorstellen, dass die gekühlt an der Straße stehen. Die stehen eben an der Straße mit ihren Körben. Also die haben ja alle so Bambuskörbe. Getreide gibt es gar nicht. Es wird ja ausschließlich Reis angebaut. Die haben sehr viele Früchte, also überwiegend Früchte. Und was die viel anbauen, ist Kohl, also sowas ähnliches wie Weißkohl, also diesen Pak Choi und eben ganz, ganz viele Kräuter. Ne? Also das ist hauptsächlich, was man auf den Märkten dann auch sieht, was dort von den Frauen verkauft wird. Salatmäßig und kräutermäßig haben die da ein riesiges Potpourri von Auswahl.
Nach 6 Tagen Mekong-Delta ging es per Bus zurück nach Saigon und von dort per Flugzeug in die 1200 Kilometer entfernt gelegene Hauptstadt Hanoi.
Hanoi, das ist auch eine spannende Stadt. Die haben ja auch alle diese Food-Street-Märkte und überhaupt Markt ist ja da ein Thema für sich. Da wird alles verkauft. Es gibt eigentlich nichts, was da nicht verkauft wird auf dem Markt. Vom Essen her bis Bekleidung und Haushaltsartikel und Papiere und Holz. Also es ist einfach alles da und der ist auch riesengroß in Hanoi. Da kann man wirklich schön durchbummeln. Und ich finde es immer total spannend, wenn ich das so sehe, wie dort auch verkauft wird. Also so ganz anders. Die sitzen alle viel auf der Erde, wird dort gearbeitet. Die Menschen sitzen ja fast alle auf der Erde, üben ja ihre Tätigkeiten aus. Die haben so ein großes, dickes, rundes Holzbrett, ein Riesenmesser. Und da wird alles mitgemacht, ob es der Fisch ist, ob es das Fleisch ist. Es wird da alles mitgeschnitten und verarbeitet und zerteilt. Und dann sind wir weiter zu der Halongbucht, also zu Cat Ba. Das ist die Insel, also die kleine Schwester zur Halongbucht. Und dort haben wir uns 2 Tage auf so eine Art Hausboot aufgehalten, wo auch übernachtet werden konnte und sind dann 2 Tage durch die Halongbucht geschippert.
Die Halongbucht im Nordosten Vietnams ist ein UNESCO-Weltnaturerbe, bekannt für ihre rund 2000 Kalksteininseln, spektakulären Höhlen und malerischen Wasserlandschaften. Die letzte Etappe führte Majewski dann in den bergigen Norden von Laos nach Luang Prabang.
Das ist auch eine kleine, wirklich bezaubernde Stadt im nördlichen Laos. Da haben wir uns auch mehrere Tage aufgehalten, haben da so eine Hiking-Tour gemacht, eine Fahrradtour, Kanutouren, haben uns was gebucht für 3 Tage und dann sind wir mit einem Guide, der dann die Landschaft ja auch besser kennt und die Wege besser kennt. Das ist alles alt unerschlossen. Wir sind dann gewandert, dann sind wir auch zu so einem Hochplateau gewandert und dann haben wir auch da oben genächtigt in so einer kleinen Hütte und dann sind wir abends von unserem Guide auch bekocht worden und sind dann den nächsten Morgen noch die letzte Bergspitze hoch zum Sonnenaufgang und das sind halt so Sachen, die würde man selber in der Form jetzt nicht so machen. Und diese Touren, wenn man die bucht, das ist im Vergleich zu uns wirklich günstig, alles, was man da macht. Und man freut sich auch, wenn man so einen einheimischen Guide mal unterstützt, der dann mal so ein paar, das ist ja Kip da, die Währung in Laos, sich damit zuverdienen kann und die freuen sich auch. Und es ist auch immer spannend, mit so einem Guide mal ein bisschen zu gehen, weil der erzählt einem ja doch noch ein bisschen was von Land und Leute, was man selber so gar nicht mitkriegen würde.
Erstaunt war Majewski über die quasi brachliegende Schulbildung.
Die Kinder können eigentlich nicht lesen. Auch die Erwachsenen können dort nicht lesen. Es gibt ja aber diesen Translator auf unseren Handys. Und dann haben wir ja auch dieses Laotisch eingegeben. Und es gab keine Sprachausgabe für dieses Laotisch. Also gab es das nur im Bild. Und dann haben wir es auch den Kindern oder den Menschen dort hingehalten. Und dann merkte man, die verstehen es nicht. Die konnten es nicht lesen. Und wir konnten es nicht sprechen. Da ist Schule für die Kinder dort oben eine Rarität eigentlich, weil die auch alle so ländlich wohnen. Da gibt es halt keine Schulen. Das hat mich dann doch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das doch noch so üblich ist, dass die Kinder einfach nicht zur Schule gehen und dass da auch keiner für sorgt, dass die irgendwie mal ein bisschen schreiben und Mathe lernen. Aber es geht nicht, weil die Eltern es auch nicht können. Also das ist schon so ein generationsübergreifendes Problem, dass diese Kinder keine Schulbildung haben. Aber das war auch in Nord-Laos mehr als wie dann am Ende in Mittel- und in Süd-Laos.
Eine Möglichkeit, sich schulisch zu bilden, gibt es aber doch.
Also die Kinder haben da schon die Möglichkeit, in diese Tempel zu gehen oder diese Pädagogen, wo die dann umsonst Schulunterricht bekommen würden. Das ist möglich. Die gehen dann so mit 7 Jahren dahin. Aber sie müssen dann dort auch leben. Also sie müssten von ihren Familien weg. Und viele nehmen es nicht wahr, weil sie sich mit 7 oder 8 Jahren dann schon von ihren Familien trennen müssen. Die leben dann dort in so einem Kloster. Das sind diese buddhistischen Klöster, die es dort gibt. Und die Mönche, die unterrichten die. Und die leben dort kostenfrei. Aber in dem Alter ist das schon nicht so ganz einfach, glaube ich, zu sagen, jetzt verlasse ich meine Eltern.
Im südlichen Laos, 600 Kilometer unterhalb der Hauptstadt Vientiane, war eine 400 Kilometer lange Runde mit dem Moped durch das Karstgebirge geplant, wo Majewski auf ungeahnte Probleme stieß.
Einen Tag sind wir da so durch und dann steht da eine riesige Traube von Motorrollerfahrern an einer Tankstelle. Und der erste Gedanke war, wow, da muss das Benzin heute ja äußerst günstig sein. Später, wo wir dann gehört haben, dass es schon Benzinknappheit gegeben hat aufgrund des Irankrieges und dass es die einzige Tankstelle noch in Luang Prabang war, wo Benzin zu bekommen war. Und deswegen diese riesige Traube. Und das hat sich natürlich auch ein bisschen durchgezogen, diese Benzinknappheit. Wir sind dann über Vientiane, da sind wir mit einem Schnellzug gefahren. Das war auch spannend, der kam oben von der chinesischen Grenze, hielt in Luang Prabang und fuhr dann bis Vientiane. Aber um in den Zug reinzukommen, war es wie in einem Flughafen. Also man wurde genau durchgescheckt, durchgeleuchtet. Die Sicherheitsvorkehrungen waren genauso wie an einem Flughafen, obwohl wir nur mit einem Schnellzug gefahren sind. War auch mal eine neue Erfahrung. Dann sind wir dann in Vientiane angekommen und von dort sind wir dann mit dem Bus weitergefahren. Das waren ungefähr nochmal 6 Stunden Busfahrt bis nach Tatek. Da haben wir uns wieder Motorroller gemietet und da hieß es auch schon, dass es knapp werden würde mit dem Benzin. Und dann haben wir aber noch in Tatek die Roller vollgetankt und dann haben wir uns so 1,5 Liter Flaschen, leere Wasserflaschen mitgenommen, jeweils Benzin reingefüllt. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man mit so einem Roller fährt, obwohl der gar nicht mal viel Sprit verbraucht. Aber mit dieser Gewissheit, dass man nicht tanken kann, das macht einen schon ein bisschen kribbelig. Tankstellen ohne Ende, aber die waren alle zu. Das waren dann aber auch mal die Erfahrungen, wo man dann denkt, es ist halt nicht alles so selbstverständlich, wie wir es so kennen.
6 Wochen dauerte die Reise durch Vietnam und Laos. Ein bleibender Eindruck für Petra Majewski sind vor allem die Menschen und ihre Lebensweise.
Die sind wirklich alle so nett und freundlich, also so wenig Besitz, wie dort auch ist. Aber die Menschen sind alle äußerst ausgeglichen und auch nicht so hektisch. Die haben auch eine gewisse Ruhe, die dir ausstrahlen. Das ist wirklich schön, sich dort aufzuhalten, auch die Kinder zu sehen. Die sind alle fröhlich und lachen und freuen sich. Und ich finde auch das Essen da total faszinierend. Also auch dieses Straßenfood, was es da so gibt, wo ja viele gesagt haben, oh, man weiß ja nicht und das ist vielleicht gefährlich, wer weiß, was man da so kriegt, kann ich alles nicht bestätigen. Da konnte man zugucken, ne, wie die den Salat gemacht haben und manchmal sind die Frauen noch in den Garten gegangen, haben die letzten Kräuter für den Salat reingeholt und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht und das fand ich total schön, wie so Menschen auch anders leben können und auch in so einer guten Stimmung da leben und auch so in dieser Einfachheit, wie Menschen dort leben. Wenn man so nach Hause zurückkommt und man kommt dann wieder in seine Wohnung, man macht den ersten Schrank auf, da stehen so viele Dinge drin. Als ich von meiner Reise zurückkam, da habe ich gedacht, mein Gott, was hast du hier alles in deinem Schrank stehen? 80% ist eigentlich nicht nötig. Man könnte es eigentlich rausnehmen. Aber das relativiert sich natürlich nach ein paar Wochen wieder. Dann guckt man nicht mehr ganz so kritisch in seinen Schrank.
Mit der Hamelnerin Petra Majewski gingen wir auf Reisen nach Vietnam und Laos. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal Ihre Reiseerlebnisse schildern möchten, melden Sie sich gerne bei der Seniorenredaktion von Radioaktiv unter der Hamelner Telefonnummer 555555.
Sandstrand paniert. Abfalllawinen, Großstadtgetriebe in winzigen Nestern.
Ewige Liebe, haltbar bis gestern,
mit Papagallus, die niemals ermüden. Urlaub im Süden. Alles im Heck des geklauten Mercedes. Ankunft verschoben, Tramper geworden. Daumen nach oben,
hoch in den Norden,
um dort sofort neue Pläne zu schmieden. Für den Urlaub im Süden.
Urlaub im Süden.
Urlaub im Süden. Stau, Stau, Panne, Campingplatz, Zoll, 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 Schlauchboot, Hannelore, Ciao, 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 Stroh, Sonnenbrand, Papiere, Geld, Francesco, weg, finito, l'amore.
Stau, 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 Panne, Campingplatz, Zoll, 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 Schlauchboot, Hannelore, Ciao, 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 Stroh, Sonnenbrand, Papiere, Geld, Francesco, weg, finito, l'amore.
Zurzeit muss man wieder mit ihnen rechnen, den Wespen. Im Sommer erreicht ein Wespennest seine maximale Größe, oft mit mehreren tausend Tieren. Dann sind sie besonders aktiv auf der Suche nach eiweißreicher Nahrung für den Nachwuchs. Unsere Plattdeutsch-Schnackerin Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge beschäftigt sich heute mit dem Unangenehmsten einer Wespe, mit ihrem Stich.
Nun sind die Ohlenwölbchen wer doa. Wenn dei Fühn schwart, dann ist dat orsig. Dat Schlimmste ist man, dat de Beiste argern kann. Er de dat und dat sömst magen deit. Krischan ook, mut oben fällen u de Büchs, setz sich an Knick. Da schult dat ja, und da setz er sich just oben Wölbchen nicht. Die Wölbchen ward wübsch und au, au, da ist es doch passiert. Das ist so schlimm, dat Krischan in Bettmut und de Doktormut her. Nun, wo Krischan just an diesen Sündag sein Brut besorgen, kann er nun nicht, schrift er ihr. Liebe Tine, leider kann ich nun Sonntag nicht kommen. Mich hat ne Wölbsche gestochen, Krischan. Tine ist ärgerlich und schrift trüch. Wegen eine Wölbsche nicht kommen ist ja lächerlich. Wo hat sie dir denn gestochen, deine liebe Tine? Schrift Krischan. Hei ist ja so genierlich, trüch. Liebe Tine, wenn die Wölbsche dir gestochen hätt, wo sie mir gestochen hat, denn hätt sie dir nämlich gar nicht gestochen.
Das ist ein Bienenhaus. Die Mädchen sind darin die Bienen. Sie fliegen ein, sie fliegen aus. Grad wie es ist im Bienenhaus. in meines Herzens Klause. Tiriti la la la, tiriti la la la, in meines Herzens Klause. Tiriti la la la, tiriti la la la. Doch eine ist die Königin, sie liebe ich vor allem. Und wenn sie mit mir ziehen will, so bleibt auch sie allein nur drin. In meines Herzens Klause, tiriti la la la, tiriti la la la. In meines Herzens Klause, tiriti la la la, tiriti la 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 la.
Der bekannte Soziologe und Publizist Harald Welzer war im Juni in Hameln, um sein Buch »Das Haus der Gefühle« vorzustellen. Es geht dabei um unseren Gefühlshaushalt, um Gefühle, die wahrhaftig oder auch manipulativ sein können. Gefühle sind nicht nur Privatsache, sondern wirken sich auch politisch aus, meint der Wahlberliner Welzer.
Es ist ja ein Buch darüber, wie sich unsere Weltbeziehungen bilden. Und Weltbeziehungen umfassen ja nicht nur Vernunft und Rationalität, sondern eben auch Gefühle. Und es gibt ein Zitat von Alexander Kluge, das lautet, wir leben in unseren Gefühlen wie in Häusern. Und dieses hat eine Architektur. Und mich hat dann die Architektur der Gefühle interessiert, und zwar auch aus dem Grund, weil Gefühle ja politisch sind. Wir daran sehen, dass es extreme Parteien gibt, die Gefühle bewirtschaften, während die etablierten Parteien das nicht tun.
Je anfälliger das Haus der Gefühle ist, umso schneller kann man Heilsversprechen anheimfallen. Darum sei es wichtig, für ein stabiles Gefühlskorsett zu sorgen. Für den Sozialpsychologen besteht ein intaktes Gefühlshaus aus den folgenden Bausteinen.
Zentral hält man es stabil und wetterfest, indem man gute Beziehungen hat. Also allein ist es sehr schwer. Man braucht ein stabiles soziales Umfeld. Man braucht nach Möglichkeit Menschen, mit denen man Bündnisse schließen kann. Man braucht Menschen, mit denen man sich selbst vergewissern kann, dass man sich von den äußeren Umständen nicht immer irre machen lässt und dass man handlungsfähig bleibt.
Wir sollten unsere Ressourcen stärken und Verbindung herstellen mit dem Werkzeug, was uns allen zur Verfügung steht. Freundlichkeit, Mitgefühl, gegenseitiges Unterstützen. Wie wir ein positives Gemeinschaftsgefühl in uns kultivieren können, zeigt Harald Welzer in seinem aktuellen Buch anhand von persönlichen Erlebnissen, wie zum Beispiel dem plötzlichen Tod einer guten Freundin.
Die Veranstaltung, die zu ihren Ehren, die Trauerveranstaltung, die stattgefunden hat, hatte eine unglaubliche Verbundenheit und gar keine so negative Stimmung. Das war was ganz Verrücktes, dass aus diesem tiefen Moment der Trauer etwas sehr Schönes entstanden ist. Und das wurde den Tag über auch fortgesetzt. Ich habe gedacht, hier sind so viele Menschen, die sind so einander zugeneigt, vermittelt über die verstorbene Person. Das ist sowas wie eine Gegenwartsutopie. Und das war die Erleuchtung, die ich da an dem Tag hatte.
Das Haus der Gefühle von Harald Welzer ist im September 2025 beim Fischer Verlag erschienen. Für 25 Euro geht das gut 300 Seiten starke Buch über die Ladentheke.
Wenn es brennt so wie jetzt, wird die Regel verletzt, die besagt, misch dich besser nicht ein. Jetzt ist jeder gefragt, dass er Mitgefühl wagt. Lasst jetzt keinen zurück und allein. Das ist deutlich gescheiter und das bringt uns viel weiter, als den Kopf gegen Wände zu rammen. In der Stunde der Not heißt das erste Gebot. Wir stehen und wir halten zusammen.
diese Zeit ist kein Spiel, sie verlangt von uns viel, vielleicht mehr noch als jemals zuvor. Wer jetzt strauchelt und schwankt, an Verstummen erkrankt, gerade dem öffne du Tür und Tor. Trotz Tod und trotz Teufel, man muss nicht verzweifeln und hilflos sein Schicksal verdammen. In der Stunde heißt das erste Gebot. Wir stehen und wir halten zusammen.
An warmen Sommerabenden schweben wieder kleine Leuchtpünktchen wie durch Zauberhand durch die Gärten. Die sogenannten Glühwürmchen fliegen meist ab Einbruch der Dunkelheit ab etwa 22 Uhr. Besonders aktiv sind sie bei Neumond und Temperaturen über 18 Grad Celsius. Warum nun das Glühwürmchen glüht, erklärt uns Christiane Meyer.
Sie tanzen als leuchtende Punkte durch warme Sommernächte, mit besonderer Vorliebe über Wiesen und an Waldrändern. Glühwürmchen sind Meister eines biochemischen Prozesses, der Biolumineszenz. Am Hinterteil haben sie eine Art Leuchtorgan, eine hauchdünne Chitinhaut. Hier können sie den Naturstoff Luciferin mit Sauerstoff und ATP, einem Energielieferanten, im Zellstoffwechsel reagieren lassen, sobald das Enzym Luciferase zugesetzt wird. Dabei entsteht Energie, die als Licht abgegeben wird. Übrigens, meist sind es weibliche Glühwürmchen, die leuchten. Sie wollen damit ein Männchen anlocken. Haben sich zwei Tiere gefunden, knipsen sie ihr Licht aus und paaren sich im Dunkeln.
Da unterscheidet sich Homo sapiens in keinster Weise vom Glühwürmchen. Christiane Meyer klärte uns über das Leuchten der Glühwürmchen auf, die übrigens keine Würmer, sondern Käfer sind.
Shine, little glowworm, glimmer, glimmer. Shine, little glowworm, glimmer, glimmer. Lead us less too far, we wander. Love's sweet voice is calling yonder. Shine, little glowworm, glimmer, glimmer. Hey there, don't get dimmer, dimmer. Light the path below above and lead us on to love. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical boevo. Illuminate yon wood's primeval. See how the shadows deep and darken. You and your chicks should get to sparking. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Glowworm, turn the key on. You are equipped with taillight neon. You got a cute vest pocket master, which you can make both slow and faster. I don't know who you took the shine to, or who you're out to make a sign to. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow.
Und hier haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Am Mittwoch, den 8. Juli um 10.15 Uhr, findet eine Veranstaltung der Hamelner Bibliotheksgesellschaft statt. Dorothea und Jens-Peter Groth stellen den Autor Wladimir Kamina und seine humorvollen Geschichten vor. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist die Stadtbücherei in der Hamelner Fortmühle. Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewohnt mit einer bedenkenswerten Äußerung eines bekannten Zeitgenossen. Diesmal zitieren wir den 1803 in Boston geborenen US-amerikanischen Philosophen und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson.
Auch wer um die ganze Welt reist, um das Schöne zu suchen, findet es nur, wenn er es in sich trägt.
In diesem Sinne, pflegen Sie das Gute und Schöne in sich und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Das wünschen Ihnen
Angela Kugel
und Jens-Peter Groth, wo immer Sie uns zuhören.
Mr. Hammer.